Ich möchte noch mit uns beten. Ja, lieber Herr, das ist jetzt auch mein Wunsch, dass du unser Herz still machst. Still, dass wir auf dich hören können, dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Du bist unser Fels, du bist unsere Zuflucht, du bist der, von dem wir alles haben. Und es öffne uns für dich. Amen. Kennst du das? Du fühlst dich super gut drauf. Hast vielleicht gerade eine wichtige Prüfung absolviert? Bist in deiner Firma befördert worden? Oder hast gerade, so wie ich, einen schönen und erholsamen Urlaub hinter dir? Und dann kommt es auf einmal knüppeldick. Alles geht schief. Du erhältst... Ulrike, gibst du mir bitte mal den kleinen Helfer? Danke. Ich bin fast in die Krise gestürzt. Knüppeldick. Und du kannst auch das erste Bild schon vorne machen. Also es kommt knüppeldick. Du erhältst auf deine Bewerbung, die du rausgeschickt hast, keine Einladung zu einer Vorstellung. Deine Firma wird verkauft. Und der neue Eigentümer der Firma hat ganz andere Pläne, wie du sie vielleicht hattest. Die Erholung des Urlaubs zerbricht an den Klippen des Alltags. Und auf einmal geht es dir gar nicht gut und du fühlst dich schlecht. Vor einigen Jahren war ich in genau so einer Situation. Ich hatte beruflich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und ich fühlte mich auch so richtig wohl in meiner Firma. Ich dachte, da hast du den Platz für dein Leben gefunden. Meine Frau und ich, wir hatten gerade 2 wunderschöne Wochen in Spanien verbracht. So hätte das weitergehen können. Doch zu Hause angekommen, fand ich eine E-Mail auf meinem Computer, eine E-Mail von meinem Chef. Der bat mich für den nächsten Morgen zu einer Besprechung in sein Büro am Firmensitz in Krefeld. Also nicht gerade mal nach Weinheim, sondern war schon eine kleine Strecke, die ich da am nächsten Tag fahren musste. Auf der Fahrt dorthin ging mir natürlich alles Mögliche durch den Kopf. Was hat er denn vor? Hat er neue Ideen? Will er etwas neu organisieren? Vielleicht hat er eine neue Aufgabe für dich? Also wie man halt so denkt, wenn man Zeit hat und mit sich alleine ist. Doch es kam ganz anders. Als ich ihm gegenüber saß in seinem Büro, legte er mir kommentarlos ein Schreiben mit meiner fristlosen Kündigung auf den Tisch. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich das realisierte. Und dann war ich total aus dem Wind. Ich fand einfach keine Worte, ich konnte mich überhaupt nicht mehr äußern. Mir ist sowas in meinem Leben noch nie passiert. In dem Moment, wo ich mich eigentlich ganz sicher und gut fühlte, passiert sowas. Den darauf folgenden Arbeitsgerichtsprozess habe ich gewonnen. Aber mein Arbeitsplatz war weg. Denn einem leidenden Angestellten ist es nicht mehr zuzumuten oder umgekehrt der Firma, dass das Arbeitsverhältnis weiter besteht. Du bekommst deine Abfindung, also materiell ist das zwar alles in Ordnung, aber irgendwie zerbricht da was. Später habe ich eigentlich erst erfahren, worum es eigentlich ging. Das hat mein Chef mit Kollegen auch gemacht. Er hatte die Aufgabe von ganz oben bekommen, verschlanke die Firma, wirf raus, was rauszuwerfen geht, denn dann kannst du die Firma besser verkaufen. Das ist dann passiert, die Firma wurde verkauft und von ehemals über 90 Mitarbeitern sind es jetzt noch 4 oder 5. Die wickeln das Ganze übers Internet ab. Also das, was früher mal eine richtig schöne Firma war, ist eigentlich nichts mehr. Verschlanke das Unternehmen, um es besser verkaufen zu können. Dazu war ihm jedes Mittel recht. Für mich war das ein Bruch in meiner Biografie und dieser Bruch hat mich nachhaltig, irgendwie haben wir heute Probleme damit, da. Dieser Bruch hat mich nachhaltig in ein tiefes Loch gestürzt. Aus diesem Loch bin ich lange nicht herausgekommen. Schauen wir auf Elia. Wir beschäftigen uns ja die letzten Wochen mit Elia. Elia hat ein Leben hinter sich, das sah aus wie eine Fieberkurve. Es ging mal nach oben, mal nach unten, mal nach oben, mal nach unten. Aber es ging eigentlich immer beständig bergauf. Und den Höhepunkt hatte Elia bei seinem Erlebnis am Berg Karmel. Dort hat er ein Gottesurteil vollstreckt an den Baalspriestern. Eigentlich müsste man sagen, Mensch, der Mann ist oben, er ist auf dem Gipfel seiner Fähigkeiten, auf dem Gipfel seiner Macht und seines Ruhms angelangt. Und dann dieses. Ahab, der König, erzählte Isabel, seiner Frau, alles, was Elia getan und wie er die Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einem von ihnen gleich mache. Da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, das zu Juda gehört, ließ er seinen Diener dort zurück und ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug, Jahwe, sagte er. Nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Auf dem Höhepunkt seines Wirkens wirft ihn Isabels Drohung aus der Bahn. In Panik flieht er und hat nur noch einen Wunsch: Ich will sterben. Was wir hier ganz deutlich sehen können, nicht nur schwachen und labilen Menschen wachsen Dinge über den Kopf. Nicht nur Loser haben manchmal das Gefühl, vor einem unüberwindlichen Berg zu stehen. Ein gestandener Gottesmann, ein Glaubensheld wie Elia, ist auch davor nicht gefeit. Elias Niedergeschlagenheit geht so weit, dass er nicht mehr leben will. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde. Nichts wie weg und nichts mehr hören und sehen von allem. Hier haben wir so ein Bild des niedergeschlagenen Elia. Da ist von dem glaubensstrotzenden und positiven Mann nichts mehr zu sehen. Wovor würdest du am liebsten davonlaufen? Ich meine hier nicht die kleinen Auf und Abs, die wir im Leben haben. Die kommen und gehen, aber das Leben geht weiter. Ich habe mich heute sehr gefreut über den Lobpreis. Es waren sehr schöne, mutmachende Lieder. Und das sind Lieder, die uns helfen sollen, im täglichen Auf und Ab uns immer wieder zu besinnen, wer geht mit uns? Wo stehen wir? Gott nimmt unsere Hand und er begleitet uns. Aber es gibt Situationen, da helfen uns diese Lieder nicht mehr. Ich meine den Zustand der völligen Mut und Ratlosigkeit. Wenn man das Gefühl hat, es geht nicht mehr weiter und man steht vor einer unüberwindlichen Wand. So kann es nicht mehr weitergehen. Ich habe keine Kraft mehr. Ich kann nichts mehr verändern. Es hat doch alles überhaupt keinen Sinn. Lebensmüde im wahrsten Sinne des Wortes. Zu müde, um leben zu wollen. Der Tod scheint erstrebenswerter, als weiterleben zu müssen. Man sehnt sich nach Erlösung, Befreiung von der Last, dem Druck, der Angst und der Überforderung. Diesen Gedanken haben nicht nur ältere Menschen, bei denen es körperlich vielleicht nicht mehr so gut geht, die merken, aha, ich kann meine Gedanken nicht mehr so richtig fassen, meine Freunde ziehen sich zurück. Nein, die Diese Gedanken haben zunehmend Menschen in der Mitte ihres Lebens und auch immer mehr Jugendliche. Es gibt soziologische Untersuchungen, die stellen fest, dass immer mehr ganz junge Menschen in diesen Zustand verfallen. Vielleicht ist auch die zunehmende Unverbindlichkeit, dass sich nicht mehr festlegen wollen, ein Indiz für diese beginnende Einstellung. Diese Müdigkeit, von der ich sprach, ist keine Frage des Alters. Sie ist eher eine Frage der mangelnden Zukunftsperspektive. Wer keine Hoffnung hat, dass es ein sinnvolles Leben gibt, der wird diese Müdigkeit allein auch nicht wieder los. Elia tut das für ihn in dieser Situation naheliegende und Richtige. Er flieht aus der für ihn ausweglosen Situation. Das ist so ein Bild, wie man das scherzhaft machen kann. Ich habe keinen Bock mehr, ich mache jetzt auf depressiv, bis die Sonne wieder scheint. Das ist nicht diese Lebensmüdigkeit, das ist eher, wenn man einfach mal so kurz raus will. Flucht ist für Elia der Weg zur Heilung. Als erstes geht er raus aus dem Königreich Israel, dort wo Ahab und Isabel ihren Hofstaat haben. Er geht nach Juda, das ist das Nordreich, also ein bisschen entfernt. Und von dort flieht er in die Wüste. Er muss einfach alles hinter sich lassen, was ihn an die bedrückende Situation erinnert. Er flieht in die Stille und schüttet dort Gott sein Herz aus. Solche Fluchten, ich nenne es bewusst Fluchten, finden auch heute tagtäglich statt. Man bezeichnet sie als Burnout, als Midlife Crisis, Depressionen oder vornehm ausgedrückt, man nimmt eine Auszeit. Es gibt viele Beschreibungen, die diese Situationen benennen. Ich möchte hier klarstellen, mir geht es heute Morgen nicht um die Krankheit Depression. Die Krankheit Depression ist eine viel, viel ernstzunehmendere Sache, aus der wir aus eigener Hilfe auch gar nicht herauskommen. Und ich kann jedem auch nur raten, wenn er die Diagnose hat, du bist depressiv, es ist bei dir eine Krankheit, dann muss man wirklich professionelle Hilfe aufsuchen. Das kann man nicht so einfach stehen lassen und zur Tagesordnung übergehen. Das, was hier steht, dieser Burnout, diese Gedankenkonflikte, Dauerstress, Überforderung, Leistungs- und Termindruck, das findet besonders dort statt, wo Menschen lange in Verantwortung stehen oder wo sie belastenden Bedingungen ausgesetzt sind. Wir können auch in unseren Gemeinden immer mehr feststellen, dass Mitarbeiter ausbrennen und sich zurückziehen. Dass sie einfach keine Aufgaben mehr übernehmen wollen und sich rar machen. Vielleicht sogar auch gar nicht mehr sonntags in die Gottesdienste kommen, an keinen Veranstaltungen der Gemeinde mehr teilnehmen. Hat dich auch schon mal der Gedanke bewegt, nichts wie weg hier. Ich brauche jetzt einfach mal eine Zeit, wo ich von der Gemeinde gar nichts mehr höre und sehe. Es geht ja mittlerweile schon fast so weit, dass wenn es darum geht, Aufgaben in der Gemeinde zu verteilen oder Mitarbeiter sucht für eine Arbeit in der Gemeinde, dass man das schon mit einer Entschuldigung vorbringt. Wir bräuchten da jemanden, aber hab keine Angst, du musst nur das machen und es muss dich auch nicht für immer festlegen. Ihr kennt das. Was machst du, wenn du entmutigt bist? Ich glaube, das Wort entmutigt beschreibt die Situation ganz gut. Wenn du überhaupt keinen Mut mehr hast, etwas anzugreifen, etwas zu tun. Elia flieht zu Gott. Nicht, weil er dort unbedingt Hilfe erwartet, sondern weil er einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat. Als er da unter dem Ginsterbusch eingeschlafen ist, rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte: Steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel Jahwes kam noch einmal und weckte ihn. Steh auf und iss, sagte er, du hast einen weiten Weg vor dir. Er erhob sich, aß und trank und machte sich auf den Weg. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch gehen konnte, bis er zum Gottesberg Horeb kam. Er ging in die Höhle dort und legte sich schlafen. Gott holt Elia da ab, wo er ist. Gottes Engel kümmert sich um Stärkung und weist Elia den Weg. Das, was der Engel Elia gibt, hält vor und sichert ihm die Reise. 40 Tage. Es wird uns nicht berichtet, was Elia in diesen Tagen dachte und was ihn bewegte. Sicher aber haben diese 40 Tage Elia geholfen, seine Situation zu reflektieren und zu erkennen, wo er steht. Wie eine Klausur. Nicht in einem Kloster, sondern wandernd durch die Wüste. 40 Tage. Wir beschäftigen uns ja auch jetzt 40 Tage mit Elia. Und die Zahl 40 ist eine symbolische Zahl, die in der Bibel für die volle Reife steht. Für die Prüfung und für die Erziehung. Also alles, was in der Bibel mit 40 zu tun hat, drückt entweder die Vollkommenheit aus, die vollkommene Reife, eine Zeit der Prüfung oder eine Zeit der Erziehung. Ich habe einige Stellenverweise mal hier vorne angezeigt, wo die Zahl 40 in der Bibel vorkommt. 40 Tage und Nächte war der Flutregen in der Sintflut. 40 Tage und Nächte war Mose auf dem Berg Sinai. 40 Tage hatten die Kundschafter Zeit, um Kanaan zu erkunden. 40 Jahre dauerte die Wüstenreise, das war eine ganz schön lange Klausur, des Volkes Israel durch die Wüste. 40 Schläge sind die Strafe als Züchtigung für einen Schuldigen. 3x40 Jahre war das Lebensalter von Mose. 40 Jahre herrschten die Philister über Israel. 40 Tage und 40 Nächte dauerte die Wanderung Elias durch die Wüste. 40 Tage hatte Ninive Zeit, als Jona dort war, zur Buße und Umkehr. 40 Jahre regierten Salomo und David. 40 Tage fastete Jesus in der Wüste. Und 40 Tage hatte die beginnende Gemeinde nach Ostern Gemeinschaft und Zurüstung mit Jesus. Wir dürfen also annehmen, dass Elia einfach Zeit brauchte, bis die Dinge für ihn spruchreif waren. Es bedarf Zeit, Dinge zu prüfen, und manche Situationen müssen halt einfach auch mal 40 Tage in Anführungsstrichen ausgehalten werden. Elia wandert durch die Wüste und Gott führt ihn zum Berg Horeb, dem Sinai-Berg. Ich habe mir das mal auf der Karte angeschaut. Das war wirklich nicht um die Ecke. Das waren mehrere hundert Kilometer von oben im Norden Israels bis ganz unten an die Spitze der Sinai-Halbinsel zum Berg Horeb. Horeb ist der Berg, wo auch Mose die 10 Gebote empfangen hat. Auch du darfst dir in Zeiten der Entmutigung Zeit lassen. Du darfst fliehen und dich in Gottes Obhut und Therapie begeben. Lass dich dabei nicht von Durchhalteparolen und Appellen unter Druck setzen. Du brauchst auch keinen Plan, wie es weitergehen soll. Flieh zu Gott, wie du bist. Er ist die beste Adresse. Er ist der beste Arzt. Ich kann euch das aus eigener Erfahrung sagen. Wenn du in einer solchen Krise drinsteckst, wenn du das Gefühl hast, du musst einfach weg, du musst raus, dann ist der größte Fehler, wenn dir jemand kommt und dir fromme Sprüche drückt. Wenn dir jemand sagt, mach das, mach das, lies doch einfach mal mehr in der Bibel. Komm unter das Wort, was für schöne Sprüche es da gibt. Das ist genau das Falsche, denn es bewirkt das Gegenteil. Du fühlst dich noch viel mehr aus der Situation herausgedrängt, aus der Situation gedrückt, in der du stehst. Wenn du das Gefühl hast, du musst raus, dann geh, mach es wie Elia, fass den Mut und flieh. Gottes Therapie. Gott hat für Elia eine ganz spezielle, maßgeschneiderte Therapie. Diese Therapie umfasst drei Stufen. Und diese drei Stufen dürfen auch für uns als Muster gelten für den Umgang mit entmutigten, enttäuschten und niedergeschlagenen Menschen. Gott richtet Elia auf. Plötzlich kam das Wort Jahwes zu ihm. Was machst du hier, Elia? Mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt, sagte er. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin noch übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Was Elia am dringendsten braucht, ist Ruhe und Abstand. Keine schlauen Sprüche und keine Durchhalteparolen. Auch kein Reflektieren vergangener guter Zeiten. 40 Tage Ruhe und Zeit ohne Druck. Gestärkt durch Gottes Fürsorge. Erst als Elia in der Stille angekommen ist, spricht Gott zu ihm. Für jemanden in Elias Situation ist es eben kein gutes Rezept, man nehme oder man tue. Manch gut gemeinter Appell treibt oft noch mehr in die reservierte Haltung oder sogar in die Isolation. Oft ist das beharrliche Gebet für einen zweifelnden, verzweifelten Menschen mehr Hilfe als die Aufforderung, doch in den Gottesdienst zu gehen. Gottes Therapie kann erst wirken, wenn das Herz dafür offen ist. Erst nach seiner Klausur ist Elia in der Lage, Gott seine ganze Not zu schildern. Elia berichtet Gott seine ganze Not, wie er sie empfindet. Ob das jetzt alles so ist, ob andere das auch so sehen würden, das spielt ja keine Rolle. Das ist das, was Elia in dem Moment empfindet, so wie es in seinem Herzen aussieht. Die zweite Stufe. Gott offenbart sich. Eine wunderbare Textstelle in der Bibel. Da sagte Jahwe: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor mich hin. Pass auf, Jahwe wird an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm herauf, der Felsen aus den Bergen riss und vor Jahwe zerschmetterte. Doch Jahwe war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde. Aber Jahwe war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben ein Feuer. Doch Jahwe war nicht im Feuer. Nach dem Feuer der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel und stellte sich in den Eingang der Höhle. Sturm, Erdbeben und Feuer. Spektakuläre Naturerscheinungen. Darin war Gott nicht zu finden. Das alles zeigt zwar Gottes Größe und Allmacht, Aber diese Bilder des Mächtigen, des Kraftvollen, des vielleicht sogar strafenden Gottes, hätte Elia nur noch mehr niedergedrückt. Dass Gott das alles kann, Feuer, Erdbeben, Blitze, das hat er in den vorausgegangenen Zeiten ja sehr hautnah erlebt. Der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Luther hat diese Stelle übersetzt, ein stilles, sanftes Sausen. In dieser wohltuenden Stille offenbart sich Gott. Nur weil Elia selbst still war, konnte er diese Stille hören. Wenn Gott zu uns sprechen will, wenn er uns begegnen will, müssen wir erst zur Ruhe kommen. Elia konnte die Stille hören. Es ist schwer. Elia konnte die Stille hören. Und in der Stille erkannte er Gott. Gott beauftragt Elia erneut. Das ist die dritte Stufe der Therapie. Da fragte ihn eine Stimme: Was tust du hier, Elia? Er sagte: Mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt. Denn die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sagte Jahwe zu ihm: Geh den Weg durch die Wüste wieder zurück. Geh bis nach Damaskus und salbe dort Hazael zum König über Syrien. Dann sollst du Jehu ben Nimshi zum König über Israel salben und schließlich Elisha ben Shaphat aus Abel-Mechola zum Propheten an deiner Stelle. Wer dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisha töten. Ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, die sich nicht vor Baal hingekniet und sein Bild geküsst haben. Was tust du hier, Elia? Diese Frage beinhaltet keine Drohung und diese Frage erfordert auch keine Rechtfertigung. Im Ton eines dahinschwebenden Schweigens stellt Jahwe die Frage. Elia darf noch einmal seine ganze Not zum Ausdruck bringen. Und in Gottes Gegenwart wird die Last von seinen Schultern genommen. Elia wird frei für Gottes neuen Auftrag. Geh wieder zurück und handle. Gott zieht den Schleier der Trostlosigkeit von Elias Augen und eröffnet ihm eine neue Perspektive. In diesen Worten sagt er ihm: Du bist gar nicht allein. 7000 sind übrig geblieben, nicht nur du allein. Und die, die das Ganze angezettelt haben, die werden ihre Strafe finden. Geh hin, salbe den König des Nachbarlandes von Syrien, salbe einen neuen König in Israel. Und vor allen Dingen, ich habe auch einen Nachfolger für dich bereit. Du bist gar nicht alleine an der Front. Dieser Elisha, das ist Elisa, den wir auch als Propheten kennen, der dann eine ganze Zeit lang in der Schule von Elia war und der die Nachfolge Elias als Prophet angetreten hat. Gib nicht auf, ist die Predigt überschrieben. Ich muss gestehen, dass ich darüber nicht ganz glücklich war und auch nicht ganz glücklich bin. Aber so ist es halt, es gibt Themen, die bauen aufeinander auf. Ich möchte da lieber ein Fragezeichen dran machen oder ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen. Elia hat ja zumindest zeitweise schon aufgegeben. Wer nicht aufgegeben hat, war Gott. Gott hat Elia in jeder Situation begleitet und hat ihn auf seine einzigartige Weise wieder aufgerichtet. Was dürfen wir für uns aus dieser Elia-Geschichte mitnehmen. Ich habe zwei Adressaten gefunden. Einmal die, die entmutigt sind, die in einer solchen Situation stehen, wie Elia damals war. Aber auf der anderen Seite diejenigen, die jemanden begegnen, der entmutigt ist. Wenn du entmutigt bist, gestehe dir eine Auszeit zu. Flucht kann der Weg zur Heilung sein. Suche die Stille vor Gott. Das ist das ganz Zentrale. Suche die Stille vor Gott. Denn Gott hat die richtige Therapie für dich. Er gibt dich nicht auf. Wenn du jemanden begegnest, der mutlos ist, bringe die Situation im Gebet vor Gott. Hüte dich vor Durchhalteparolen und frommen Sprüchen. Was natürlich nicht heißt, dass man jemand einen schönen Bibelspruch auch sagen kann. Mir kommt es an der Stelle mehr auf dieses, zeig keine Schwäche, du musst, und das wäre total falsch. Und vor allen Dingen, hab einen langen Atem. So etwas geht nicht von jetzt auf gleich vorüber. Es ist nicht so ein kleiner Zacken in einer aufsteigenden Kurve, sondern wenn du jemanden begegnest, der in einem Loch drin ist, der wirklich in einer solchen Situation drin ist, da kannst du nicht sagen, komm raus, wir machen weiter, wir gehen zur Tagesordnung über. Da brauchst du einen langen Atem und dann fängt die Schleife wieder von vorne an. Bring die Situation im Gebet vor Gott. Gib nicht auf. Das ist mein Rat an alle, die jemanden treffen, jemanden begegnen, der in einer solchen Situation ist. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Als es mir schlecht ging, als ich wirklich am Boden ganz unten war, wäre nicht mein erster Weg gewesen zum Pastor oder dahin und zu sagen, Mensch, jetzt muss ich schöne Lieder singen, dass es mir besser geht. Ich hab das genau wie Elia gemacht. Ich musste einfach raus. Ich wollte nichts mehr hören, ich wollte nichts mehr sehen. Aber ich bin Gott dankbar, dass A, er mich zurückgeholt hat und dass B, es Menschen gab, die mich nicht aufgegeben haben. Die nicht gedacht haben, oh, dem geht schlecht, der hat kein Interesse mehr an Gott, der ist in einer Glaubenskrise, der will vielleicht nicht mehr. Ich bin Gott dankbar, dass es Menschen gab und auch heute noch gibt, die mich nicht aufgeben. Zum Schluss habe ich noch ein Bild gefunden, ein bisschen scherzhaft. Wenn ich in meinem Leben eins gelernt habe, dann sind es diese vier Worte: Das Leben geht weiter. So etwas kann man natürlich nur reflektiv sagen, wenn man eine solche Situation überstanden hat. Im Vornhinein zu sagen, mach nur, das Leben geht weiter, das wäre falsch. Aber im Nachhinein darfst du gerne zurückschauen, in welchen Situationen hat Gott dir geholfen, in welchen Situationen bist du Menschen begegnet, die Gott gebraucht hat, um dir zu helfen. Und dann darfst du voller Freude sagen, das Leben geht weiter. Amen.